Ich möchte diese Predigt gerne mit einer kurzen Geschichte beginnen. Und zwar klopfte eines Tages am Königspalast am Tor ein Mann heftig an. Die Wache öffnete das Tor und fragte, was er denn wolle. "Ich möchte dem König dienen", sagte dieser Mann, der da mit zerlumpten Kleidern vorne stand. Die Wache war ein bisschen irritiert und sagte, der König hat keinen Diener angefordert. Und wie er denn dazu kommt, dem König jetzt dienen zu wollen? "Ja, ich war auf dem Markt und hörte dort, dass der König schöne Lieder und Musik gerne hört. Und so dachte ich mir, weil ich so ein guter Sänger und Musikant bin, möchte ich dem König dienen. Und außerdem möchte ich noch der musikalische Leiter des Königs sein." Die Wache war verwundert und sagte, der König hat bereits Sänger und auch einen musikalischen Leiter. Der Mann antwortete, aber für den Einzug in den Königspalast würde ich mein Leben voll und ganz dem König widmen. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte geht, aber Menschen, die etwas hören, Menschen, die von Gott ergriffen wurden, möchten Gott dienen. Und so haben wir in der Predigtreihe zu diesem Römerbrief vor 2 Wochen in den ersten 2 Versen gehört, dass die logische Konsequenz aufgrund der Erbarmungen Gottes, aufgrund dessen, dass Menschen Gott erfahren haben, dass die logische Konsequenz die Hingabe und der Dienst Gott gegenüber ist. Menschen, die Erbarmungen Gottes nicht nur gehört haben, sondern selbst in ihrem Herzen erlebt, erfahren haben, die in ihrem Denken, in ihrer Gesinnung von Gott verändert wurden. Sie leben nicht mehr den Grundsätzen der Welt. Und was sind die Grundsätze der Welt? In den Grundsätzen der Welt, da wird uns in 1. Johannes Kapitel 2 beschrieben, es ist die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens. All das Treiben dieser Welt kann man auf diese 3 Dinge zurückführen. Es geht darum, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht. Es geht darum, was mir gut tut. Und es geht vor allem um den Hochmut, um Ansehen, Ehre, Machtausübung in dieser Welt. Menschen, die Gott erlebt haben, sie leben nicht mehr für diese Dinge, sondern sie leben für Gott. Sie stellen sich Gott zur Verfügung. Sie wollen den Willen Gottes tun. Und was ist der Wille Gottes? Es ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Und so haben wir letztes Mal auch gehört, dass der Dienst Gott gegenüber nicht aus einer Pflicht oder aus einem Zwang herauskommen, sondern der Dienst Gott gegenüber resultiert aus der Dankbarkeit, die man von Gottes Erbarmungen erlebt hat. Und eine Frage, die sich damit aber stellt für jeden einzelnen Christen: Wie dient man Gott? Wie tut man das, was Gott wohlgefällig ist? Indem man einfach etwas tut, von dem man denkt, dass es Gott wohlgefällig ist? So wie dieser Mann, der dem König dienen wollte, der hörte, dass der König Musik mag, also sagte er, ich gehe zum König und ich diene ihm. Oder indem wir einfach das tun, was andere Menschen für Gott gefällig halten? Wie dient man Gott so, dass es Gott gefällig ist und dem Willen Gottes entspricht? Wir sind in diesem Thema des Dienstes, in dem Thema der Gaben. Und die Bibel sagt einiges, sehr viel darüber. Und wir werden aber in diesem Abschnitt in Römer 12, Verse 3 bis 8, nicht auf alle Fragen des Dienstes und der Gaben eingehen können. Und das möchte ich vorab sagen, ich versuche an dem Text zu bleiben. Und somit werden viele Fragen, die in diesem Zusammenhang auch noch wichtig sind und vielleicht für viele auch bedeutend sind, auf die Fragen werden wir vielleicht überhaupt nicht eingehen. Ich möchte den Predigttext gern lesen und schon ab dem Vers 1 beginnen, Römer 12, ab Vers 1 bis 8. Und dort lesen wir: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr über diesen Mann aus dieser Geschichte von eben gerade gedacht habt, der an der Tür des Königstors klopfte und dem König dienen wollte. Vielleicht dachtest du dir, das geht doch so nicht. Es kann doch nicht jeder Dahergelaufene, der von sich selbst überzeugt ist oder meint, dass er etwas kann, sich selbst zum Diener des Königs machen und schon gar nicht zum musikalischen Leiter des Königs. Das geht doch nicht. Wenn wir uns dann auch noch vorstellen, dass nicht nur dieser eine Mann, sondern das ganze Volk so reagiert. Sie hören etwas, was dem König gefällt und fangen an, sich selbst zum Diener des Königs zu machen, dann wissen wir, dass das geht nicht und das funktioniert so auch nicht. Denn der König, er bestimmt, wer zum Dienst geeignet ist. Der König bestimmt auch, was ihm gefällt, also wo er gern gedient oder bedient werden möchte. Also ist es der König, der die Voraussetzungen zum Dienst bestimmt, der auch den Dienstumfang festlegt, also was gehört zu demjenigen, der dient, und auch den Einsatz des Dienstes bestimmt. Ähnlich ist es auch bei Gott, wenn wir Gott dienen. Gott, er bestimmt, was wohlgefällig ist und nicht wir Menschen. Er sagt, was ihm wohlgefällig ist, was er gerne hätte, das sagt er uns in seinem Wort. Und wenn es um den Dienst geht, wenn die Bibel über den Dienst und über Gaben spricht, dann wird oft dieses Bild des Leibes gebraucht. Wir haben das im Vers 4 und 5 gelesen. Das Bild ist folgendes: Wir alle haben an unserem Körper verschiedene Glieder. Wir haben einen Kopf, einen Hals, wir haben Schultern, Arme, Hände, Beine, Füße, ja, Augen, einen Mund, Ohren, verschiedene Glieder. Und diese verschiedenen Glieder zusammen, sie bilden den Leib. Jedes Glied am Leib hat eine bestimmte Aufgabe, eine gewisse Funktion. Ja, mit dem Auge sehen wir, mit den Ohren hören wir, mit den Beinen und Füßen laufen wir. Und die viele verschiedene Glieder ermöglichen es, dass der Leib überhaupt funktioniert. Und so wie ich hier stehe, arbeiten einige Glieder zusammen, damit das, was ich tue, überhaupt möglich ist. Würde hier nur eine Hand stehen oder irgendwie nur ein Sprachrohr oder eine so Stimmbänder reden, dann wäre das kein Leib, es wäre kein Körper, es wäre nur ein Glied. Aber es ist der ganze Körper, es ist der ganze Leib, der aus den verschiedenen Gliedern besteht. Und dieses Bild gebraucht Gott in seinem Wort, um uns aufzuzeigen, dass wir die vielen Gläubigen, die wir zu ihm gehören, ein Leib sind und dass Christus das Haupt ist, dass er derjenige ist, der die Aufgabe, der die Funktion am Leib Christi bestimmt. In 1. Korinther Kapitel 12, das ist ein Kapitel, in dem das Thema Gaben und Dienst weit mehr beschrieben und erklärt werden. Und dort lesen wir im Vers 18: Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. So wie ein König bestimmt, wer, wie und wo dienen soll, so hat Gott jedes einzelne Glied am Leib Christi bestimmt, und zwar so, wie er es wollte. Wenn wir uns anschauen, wie Paulus in unserem Vers 3 diese Aufforderung bezüglich dem Dienst beginnt, dann lesen wir dort: Da sagt Paulus, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Paulus sagt hier, dass die Aufgabe, die er hat, also den Willen Gottes weiterzugeben, dass ihm das als Gnade gegeben wurde. Später lesen wir von Gnadengaben. Paulus schreibt hier nicht als erfahrener Schriftkenner. Paulus schreibt hier nicht als Ältester oder jemand, der einfach seine Meinung, das, was er darüber denkt, den Menschen in Rom kundmachen möchte. Nein, Paulus schreibt, und das lesen wir im Kapitel 1, Vers 1, als Bote, als Gesandter Christi, um den Menschen in Rom etwas von Gott mitzugeben. Das Erste, das wir hier aus diesem Abschnitt oder aus diesen Versen lernen können, ist, dass Gott zum Dienst beauftragt. Und zwar, dass es Gnade Gottes ist, ihm dienen zu dürfen. Gott zu dienen ist keine Pflicht. Gott zu dienen ist nicht etwas, wo wir Menschen, ja, da müssen wir uns jetzt anstrengen, damit Gott oder damit am Leib Christi gedient wird. Nein, Dienst und Gaben ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Es ist ein unverdientes Geschenk, Gott dienen zu dürfen. Er bestimmt den Diener, er bestimmt den Dienst, er gibt die Gaben und er gibt auch den Einsatz. Und das ist der große Unterschied zu dem König mit dem als Bild im Vergleich. Ein König ist darauf angewiesen, was die Menschen in seinem Volk für Fähigkeiten mit sich bringen. Bei Gott ist es nicht so. Gott gibt Gaben, Gott befähigt seine Diener. Nun, was hat Gott dem Paulus aus Gnaden gegeben, dass er es uns mitteilt? Und wir lesen im Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Eine Voraussetzung, um Gott wohlgefällig zu dienen, ist die richtige Einstellung, die richtige Haltung zum Dienst. Wenn wir Menschen dem allmächtigen Gott dienen, dann muss das in der richtigen Haltung geschehen. Gott ist nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Das muss uns klar sein. Gott braucht uns Menschen nicht, um an seine Ziele zu kommen. Gott braucht uns Menschen auch nicht, um die Gemeinde zu bauen, um Wachstum in dem anderen zu fördern. Das braucht Gott nicht. Und trotzdem gebraucht Gott uns Menschen. Und das ist das Wunderbare an Gott. Damit verherrlicht er sich selbst, dass er das Unbrauchbare, das, was wir in den ersten 11 Kapiteln gelesen haben, dass wir Menschen eigentlich nicht in der Lage sind, aus uns heraus gottgefällig zu leben, sondern dass er sich unser erbarmt, dass er uns gibt, dass er uns hilft, dass Gott uns befähigt, ihm zu dienen. Es ist also nicht egal, in welcher Haltung, in welcher Einstellung wir Gott dienen. Und die richtige Haltung ist, dass wir nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt. Ich denke, wir alle wissen, was damit gemeint ist, nicht höher von sich zu denken. Hier geht es um Selbstüberschätzung. Hier geht es um Hochmut, um Übermut im Denken über sich selbst. Also, wie sehen wir uns selbst? Halten wir uns für jemanden, der etwas wirklich gut kann, der begabt ist, der von sich aus Dinge einfach richtig gut kann und deswegen sind wir besser wie die anderen? Hochmut, Übermut führt dazu, dass man sich über andere Menschen erhebt, weil man meint, dass man besser ist. Ja, man kann es halt besser. Ich kann ja auch nichts dafür. Ja, das ist so eine demütige Hochmut, die man dann hat, dass man sagt, ja, was kann ich dafür? Man reißt Dinge an sich und sagt, ich schaffe das schon, ich kann das, vielleicht sogar besser wie alle andere. Man stürzt sich in Aufgaben hinein, macht Dinge und meint, man schafft es. Manchmal merkt man dann, es ist gar nicht so leicht und man ist enttäuscht von den anderen, die einen im Stich lassen. In Wahrheit ist es, man hat sich einfach übernommen. Man hat Dinge an sich gerissen, für die man gar nicht die Gaben und Fähigkeiten hat. Und dann beißt man sich durch, man schafft es irgendwie, alle anderen sind schlecht, aber man ist dann selbst am Ende der Held, weil man es geschafft hat. In Sprüche 16, Vers 18 lesen wir: Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Höher von sich zu denken, sich selbst zu überschätzen, bringt Verderben für einen selbst und für andere. Und man wird fallen. Man wird fallen. Wenn wir zurückkommen zu Gottesdiener, dann ist es bei Gott so, dass Gott keine stolzen, hochmütigen Diener hat. Menschen, die sich wichtig machen, Menschen, die ja Gott helfen, zu seinem Ziel zu kommen. Nein, solche Diener hat Gott nicht. Solche scheinbare Diener dienen nicht Gott. Solche scheinbare Diener dienen sich selbst, ihrem Stolz, ihrer Karriere oder ihrem Werdegang. Gott braucht keine Helden. Warum braucht Gott keine Helden? Weil Gott sich an dem Schwachen, an dem Unfähigen verherrlicht. Das können wir in 1. Korinther Kapitel 2 lesen, wo Paulus es ja so gegenüberstellt und sagt: Wo sind die Hochmütigen oder wo sind die Weisen dieser Welt? Die, die es scheinbar kapiert haben, wo sind sie? Und er sagt: Schaut auf euch selbst. Gott ist es, der befähigt. Gott ist es, der stark macht. Und so kommen wir zu einer Logik, zu einem Vers in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Da führt der Apostel Paulus auf und er sagt: Denn wer gibt dir einen Vorrang? Also wer gibt dir das Recht, dich vor andere zu stellen oder dich über andere zu erheben? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, also selbst wenn du eine Gabe, eine Fähigkeit hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Alles, was wir sind und haben, all unsere Fähigkeiten, all unsere Möglichkeiten haben wir empfangen, haben wir von Gott. Erheblich oder stolz darauf zu sein, ist Gottes Ehre zu berauben. Denn wir tun so, wie wenn wir es sind, die das können, die stark sind. Unser Text im Vers 3 sagt uns, dass wir bedacht darauf sein sollen. Wir sollen besonnen sein. Wir sollen darauf Acht geben, dass wir nachdenklich sind. Besonnen sein bedeutet ja, vernünftig zu sein. Wir würden heute sagen, einfach das Hirn einschalten. Einfach nachdenken, mit Köpfchen rangehen an die Sache. Nicht hirnlos sein. Und was sollen wir, auf was sollen wir achten? Worüber sollen wir nachdenken? Und zwar sollen wir so über uns denken, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir sollen nicht höher von uns denken, sondern wir sollen vernünftig sein. Und was ist vernünftig? Dass wir so von uns denken, wie Gott es uns zugeteilt hat. Mit Maß des Glaubens ist hier nicht der rettende Glaube gemeint. Denn der rettende Glaube an Jesus Christus, er unterscheidet sich nicht. Wenn jemand an Jesus glaubt, ist er gerettet, sagt uns die Schrift. Mit Maß des Glaubens ist hier der Inhalt unseres Glaubenslebens gemeint. All das, was wir für unser Glaubensleben, für unser Leben brauchen, das sind zum Beispiel die Gaben. Es sind unsere Stärken, unsere Schwächen, unsere Fähigkeiten, die Erkenntnis, die wir haben. Das, wo wir ein Auge haben, wo wir ein Herz haben, wo uns Sachen interessieren. Ja, da, wo man uns leicht damit locken kann oder wo wir schnell dabei sind. Das ist nicht bei allen Menschen gleich. Nicht jeder Mensch sieht die Not beim anderen auf gleicher Weise. Es gibt Menschen, die haben eine Gabe, etwas zu sehen, was andere nicht sehen. Sehen, wo Hilfe notwendig ist, wo jemand Trost, Ermutigung braucht. All das sehen wir in dieser Gabenauflistung später auch. Und das ist nicht bei allen Menschen gleich, sondern der Glaube, das Maß des Glaubens, unserer Glaubenslebens, ist so, wie Gott es uns zugeteilt hat. Gott teilt also einem jedem ein Maß des Glaubens zu. Gott teilt nicht nur den Predigern, nicht nur den Ältesten, also denen, die aktiv am Bau der Gemeinde arbeiten, ein Maß oder eine Fähigkeit zu. Nein, Gott teilt einem jeden Menschen, einem jeden am Leib Christi, ein gewisses Maß am Leib Christi zu, ein gewisses Maß des Glaubens zu. Und zwar so, wie er es für richtig, wie er es für notwendig, wie er es für gut hält. Das Zweite, das wir hier aus diesem Text lernen können, ist, dass wir so von uns denken sollen, wie Gott es uns zugeteilt hat. Und die Betonung liegt hier, zugeteilt hat. Denke so, wie Gott dir zugeteilt hat. Nicht höher, aber auch nicht niedriger. Es gibt keinem das Recht, sich zu erheben. Es gibt aber auch niemandem das Recht, ja, sich rauszunehmen und sagen, ja, ich kann ja nichts. Die anderen können das viel besser. Es sollen ruhig die anderen machen. Gott hat das Maß, Gott hat den Inhalt, den Umfang. Ja, und in 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir sogar die Auswirkung, sogar die Wirkung deines Lebens, deines Dienstes hat Gott zugeteilt. Wir dürfen nichts anderes daraus machen, wie das, so wie Gott uns zugeteilt hat. Das bedeutet, dass wir uns auch nicht miteinander vergleichen dürfen. Es macht gar keinen Sinn, weil Gott ja das Maß zuteilt, nicht wir Menschen. Niemand erarbeitet sich das Maß des Glaubens. Niemand nimmt sich eine Gabe, sondern sie wird von Gott zugeteilt. Gaben werden nicht vererbt, Gaben werden auch nicht vermittelt, Gaben können wir nicht weitergeben. Nein, Gott ist es, der das Maß, der den Inhalt des Glaubens bestimmt. Warum ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde, am Leib Christi, dass wir richtig darüber denken, und zwar nach dem richtigen Maß? Wir lesen im Vers 4, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. So wie wir an unserem Leib verschiedene Gnadengaben haben und unser Körper nur dann richtig funktioniert, wenn jedes Glied, wenn jedes Organ auch seine Aufgabe erfüllt, das, wozu es da ist, ebenso ist es auch am Leib Christi. Die Glieder müssen entsprechend ihrer Gabe, entsprechend ihrer Bestimmung, entsprechend der Funktion, wie Gott es vorgesehen hat, dienen. Und nicht anders. Nicht so, wie wir es für richtig halten, nicht so, wie andere es für richtig halten. Wenn wir Menschen alle die gleichen Gaben hätten, und zwar alle Gaben, wenn wir sie uns erlernen könnten, wenn wir sie uns beibringen könnten, darin wachsen könnten, in dem Sinne, dass wir uns zusätzlich Gaben aneignen, dann wäre es egal, dann könnten wir Menschen das regeln, dann könnten wir Menschen bestimmen, wie in der Gemeinde die Gaben verteilt werden. Wir könnten uns Sachen selber anlernen und auch andere einfach lassen. Doch weil wir die vielen verschiedene Gnadengaben haben, weil Gott verschiedene Gnadengaben zuteilt, ist es notwendig, dass wir sie so gebrauchen, wie Gott es vorgesehen hat. Das Dritte, das wir hier aus diesem Text lernen können, ist, dass der Dienst am Leib Christi gabenorientiert erfolgen muss. Diene gabenorientiert. Der Dienst Gott gegenüber ist nicht mangel- oder notorientiert, auch nicht bedarfsorientiert, sondern der Dienst am Leib Christi ist immer gabenorientiert. Es wird der Gabe, es wird der Berufung, es wird dem Auftrag des Herrn entsprechend gedient. Wenn wir verstanden haben, dass Gott seine Gemeinde baut und nicht wir, dass Gott derjenige ist, der die Gaben gibt und nicht wir, sie uns aussuchen oder erlernen, dass Gott derjenige ist, der sogar den Dienst gibt, dass Gott derjenige ist, der uns befähigt, der sagt, wann, wo und wie gedient werden soll, dann ist es absolut logisch oder es ist dann notwendig, dass ein jeder seiner Gabe entsprechend dient. Ansonsten fehlt etwas. Ansonsten wird gedient in falscher Begabung oder in falschem Dienst. Da, wo wir Menschen uns nicht von Gott, sondern von anderen Dingen leiten lassen, da wird nicht gottgemäß gedient. Da möchte man eine Lücke schließen, wo aus Gottes Sicht gar keine Lücke ist. Stellen wir uns mal an unserem Körper es vor. Unsere Beine sind müde geworden und weil wir wohin gehen wollen, müssen jetzt unsere Hände anfangen zu laufen. Oder die Lunge soll das Blut in unserem Körper durchpumpen. Ja, das Herz, es schwächelt gerade. Das kann jetzt gerade nicht. Sieht da keinen Bedarf dafür. Also muss die Lunge einspringen. Und weil die Lunge beschäftigt ist, müssen die Ohren die Funktion der Lunge übernehmen. Löcher sind ja da, also Luft muss irgendwie rein. Wir alle wissen, das funktioniert nicht. Wir können an unserem Leib die Glieder, die Organe nicht einfach nach Belieben austauschen. Das funktioniert nicht. Und so lesen wir im Vers 6, da wir verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Der Dienst am Leib Christi ist gabenorientiert. Er ist entsprechend der Funktion, entsprechend der Aufgabe, die von Gott gegeben ist. Ein jeder am Leib Christi hat von Gott eine Aufgabe. Und er soll diese Aufgabe, er soll diese Begabung, so wie von Gott gegeben, auch ausführen und nicht anders. In den weiteren Versen, die Verse 6 bis 8, wird uns dann eine Auflistung gegeben, wie die einzelnen Gnadengaben gebraucht werden sollen. Also wir haben gehört, man soll gabenorientiert dienen. Und hier lesen wir, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der abgibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das, was wir hier aus diesen Versen lernen können, ist, dass die Gaben in dem von Gott gegebenen Rahmen und zu dem von Gott gegebenen Ziel eingesetzt werden sollen. Nun, was ist das Ziel der Gaben? Nun, was ist Gott wohlgefällig? Wir haben im Vers 1 und 2 gelesen, dass es das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist. Also sollen die Gaben, unsere Begabung oder unser Dienst soll nicht für etwas Schlechtes, nicht für etwas Verwerfliches oder Eigennütziges gebraucht werden. Die Gaben sollen nicht missbraucht werden. Ist das, was dieser Abschnitt hier sagt? Wir können Gaben zwar gabenorientiert einsetzen, aber nicht dem Willen und dem Ziel Gottes entsprechend, sondern wir können eigene Ziele damit verfolgen. Wir können eigene Vorteile uns damit erarbeiten und nicht dem Ziel Gottes entsprechend dienen. Der Einsatz der Gabe soll dem von Gott gegebenen Ziel entsprechend benutzt, gebraucht werden. Nun schauen wir uns diese Auflistung kurz an. Hier sehen wir, als erstes wird gesagt, Weissagung, in manchen Übersetzungen steht prophetische Rede, soll in der Entsprechung zum Glauben gebraucht werden. Wir verstehen unter Weissagung oder prophetische Rede meistens, dass etwas vorausgesagt wird. Also eine Prophetie, die irgendwann in Erfüllung geht. Wenn wir in die Schrift schauen und diesen Begriff Weissagung suchen, dann werden wir merken, dass damit allgemein das Offenbaren und Weitergeben des Willen Gottes gemeint ist. Propheten waren keine Wahrsager oder Zukunftsdeuter, sondern sie waren einfach nur ein Sprachrohr Gottes. Gott hat zu dem Prophet geredet und der Prophet hat diese Botschaft, den Inhalt zu den Menschen weitergegeben. Oder der Prophet hat die Menschen zu Gott gerufen. Er hat sie ermahnt, er hat darauf hingewiesen, was Gott sagt, was Gott redet. Mose als Vermittler zwischen dem Volk Israel und Gott, er wird als ein Prophet genannt. weil er den Inhalt, die Worte Gottes weitergegeben hat. Also Mose weissagte dem Volk gegenüber. Und so lesen wir, dass Abraham, Josua, David, dass sie alle weissagten. Menschen, die wir jetzt gar nicht so als Propheten oder Weissager nennen würden. Weissagen bedeutet also in erster Linie, Gottes Wort oder Gottes Willen anderen Menschen weiterzugeben oder durch Gottes Wort die Menschen zum Glauben zu rufen. Unser Predigttext sagt uns, dass wenn wir weissagen, und ich denke, dass ganz viele Menschen diese Gabe haben, nämlich von Gottes Wort anderen Menschen etwas weiterzugeben, dass wenn wir das tun, wenn wir die Bibel gebrauchen, wenn wir die Bibel zitieren, dass das im Rahmen des Glaubens zum Glauben geschehen soll. Die Bibel ist kein Buch für Konfliktlösungen in der Firma. Also Menschen, die von Gott überhaupt nichts wissen wollen, die kein Interesse an Gott haben, sie nehmen die Bibel und sagen, ja, wie gehe ich jetzt mit Konflikten um? Das wird nicht funktionieren, weil das Wort Gottes auf Christus weist, weil das Wort Gottes dazu gegeben ist, damit Menschen zum Glauben kommen. Oder dass wir die Bibel als weise Sprüche hernehmen. Ja, in den Sprüchen gibt es ja so viele Tipps. Und man brüstet sich und man, viele Politiker oder Lehrer, die mit Gott gar nichts zu tun haben, die von Gott auch nichts wissen wollen, zitieren manchmal die Bibel einfach nur als weisen Spruch. Wir lernen hier, dass das nicht funktioniert. Denn die Bibel, Gottes Wort, hat ein Ziel. Und das Ziel ist, Glauben zu bewirken. Wir haben in Römer 10 gehört, dass der Glaube aus dem Wort kommt, aus der Predigt kommt. Dafür ist das Wort Gottes gegeben. Prophetische Rede oder Weissagung soll in der Entsprechung zum Glauben geschehen, also dem Willen Gottes entsprechend. Weiter lesen wir im Vers 7, es sei Dienst im Dienen. Das hört sich jetzt irgendwie ja absolut logisch ein. Der, wo dienst, der dient. Doch hier ist der Dienst für den Herrn gemeint. Die Gabe des Dienstes soll im Rahmen des Dienstes für Gott gebraucht werden und nicht für andere Dinge. Menschen, die diese Gabe haben, und es gibt auch sehr viele, die ich kenne, die einfach diese Gabe des Dienstes haben, die immer wieder anpacken, zugreifen. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle, Gabe, die die Gemeinde hat. Unser Text sagt uns, es soll im Dienst für den Herrn geschehen, gebraucht werden. Diese Gabe kann missbraucht werden, indem man diese Gabe, indem man dieses Herz dieser Menschen missbraucht, dass sie plötzlich einfach nur den Menschen dienen. Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen. Ja, es ist ja unsere Aufgabe zu dienen. Im gewissen Sinne schon, aber die Bibel sagt uns, der Rahmen des Dienstes ist der Dienst für den Herrn. Es geht um Gott, es geht um Christus. Weiter lesen wir, es sei der Lehrt in der Lehre. Und auch hier ist es das Gleiche. Der Rahmen des Lehrens ist die Lehre Gottes, ist das Wort Gottes. Die Lehre soll nicht auf eigener Meinung, auf irgendwelchen Quellen, Statistiken, Gesellschaftsentwicklungen basieren, sondern die Lehre soll in der Lehre des Wortes Gottes, in der Lehre Christi geschehen. Es gibt sehr viele Geschichten, Anekdoten, die uns Menschen im Verstand her weise machen oder Dinge aufzeigen. Doch das Wort Gottes sagt, wenn wir das Wort Gottes lehren, dann soll das im Rahmen der Lehre Gottes geschehen. Das Wort mit dem Wort lehren. Im Vers 8 lesen wir dann, es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Hier ist die Frage, was versteht Gott oder was versteht die Schrift unter Ermahnung? Es gibt Menschen, die haben diese Gabe, dass sie einen Fehler oder ein Falschverhalten oder wenn Leute abdriften, sofort sehen. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie man darauf eingeht. Man kann hergehen und dem anderen alles sagen, was er jetzt und schon viele Jahre vorher schon immer falsch gemacht hat. Oder man gebraucht diese Gabe im Sinne, wie die Schriftermahnung versteht. Und zwar, dass es ein Hinweisen, ein Ermutigen, ein Bitten, Beistehen, aufrichten bedeutet, ja wieder auf den Weg bringen, eine Hilfe ist und nicht einfach ein Runtermachen. Weiter lesen wir, der abgibt in Einfalt. Die Gabe des Abgebens, es gibt eine Gabe dafür, die Gott gibt, dass Menschen gerne geben, aber sie soll einfältig gebraucht werden. Einfältig bedeutet mit einem Ziel. Das bedeutet aufrichtig, ehrlich, mit einem Ziel, und zwar um Christus zu dienen. So wie wir von Andi aus Matthäus 25 gehört haben. Dem anderen zu helfen, nicht um eigene Vorteile daraus ziehen. Ja, ich helfe ihm jetzt, weil ich weiß, dann hilft er mir auch. Oder ich helfe ihm, weil ich weiß, ich brauche nämlich schon seine Hilfe. Und wenn ich ihm geholfen habe, dann fühlt er sich schuldig und dann hilft er mir. Das ist nicht einfältig, man hat Hintergedanken damit. Der Dienst des Abgebens soll in Einfalt, in Aufrichtigkeit geschehen. Weiter lesen wir, der vorsteht mit Fleiß. Gott gibt die Gabe des Vorstehens, dass Menschen andere Menschen anleiten, dass sie vorstehen. Und diese Gabe soll mit Fleiß ausgeführt werden. Die Gabe berechtigt einen nicht, sich hinzusetzen und die anderen machen zu lassen, sondern diese Gabe soll in Fleiß, und Fleiß bedeutet unermüdliches Arbeiten, geschehen. Weiter, die letzte Auflistung, die wir haben, ist, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Barmherzigkeit haben, Mitleid haben, ist immer da erforderlich, wo Not oder wo eine Schuld vorhanden ist. Menschen, die sich anderer erbarmen müssen, müssen das, weil der andere versagt hat oder einen Fehler gemacht hat. Und hier lesen wir, diese Gabe der Barmherzigkeit soll in Freudigkeit ausgeübt werden. Nicht misswillig, sondern in Freudigkeit. Die von Gott gegebenen Gaben, die Gott aus Gnade uns Menschen gibt und schenkt, sollen also im entsprechenden Rahmen für Gott gebraucht werden. Eine jede Gabe von uns bringt auch Verantwortung mit sich, diese Gabe richtig einzusetzen. In dem Abschnitt, den Andi uns vorgelesen hat, aus Matthäus 25, in dem Abschnitt davor, kennen wir dieses Gleichnis oder dieses Beispiel, das Jesus aufführt mit den Talenten. Ein König oder ein Herr weist seinen Mitarbeitern Talente zu, dem einen 5, dem anderen 2, dem einen 1. Und was dieser Text deutlich macht, ist, dass Gaben Verantwortung mit sich bringen. Gott fordert, dass wir verantwortungsvoll, dass wir unsere Gaben richtig einsetzen, dass wir gabenorientiert dienen, dass wir mit dem richtigen Ziel, in dem richtigen Rahmen die Gabe gebrauchen. Wir können Gott nicht einfach dienen, wie wir wollen. Wir können Gott nicht dienen, so wie wir es für richtig halten oder so wie andere es für richtig halten. Nein, Gaben sind gegeben, damit wir dem Willen Gottes entsprechend dienen. Damit der Leib Christi so funktioniert und so arbeitet, wie er von Gott gedacht ist. Nun, wie dienen wir nun Gott? Vielleicht möchtest du Gott dienen? Du sagst, ja, ich möchte Gott dienen, aber ich weiß immer noch nicht wie. Was ist denn das Maß, das Gott mir zuteilt? Was ist denn meine Gabe? Ist eins der meisten Fragen. Was ist denn meine Gabe? Nun, wenn wir uns das, was wir eben aus dem Text hervorgehoben haben, uns nochmal vor Augen führen, dann haben wir gesehen, dass unser Herr Jesus es ist, der uns die Gaben gibt und den Dienst gibt und dass es Gnade Gottes ist. Wir haben gesehen, dass das Maß des Glaubens für unser Glaubensleben von ihm zugeteilt wurde. Und wir haben gesehen, dass das Ziel und der Rahmen, in dem wir dienen, dass das Ziel zum Glauben innerhalb der Lehre, innerhalb des Dienstes, so wie Gott es für richtig hält, geschehen soll. Wir dienen Gott nicht, indem wir beginnen, etwas anzupacken, indem wir beginnen, etwas zu bewegen. Nein, wir dienen Gott, indem wir uns ihm hingeben. Ja, dieses Bild des Opfers aus dem ersten Vers. Wir stellen uns ihm als Opfer dar. Was tut ein Opfer in dem Moment, in dem es dargebracht wird? Gar nichts. Es wird dargebracht. Wir dienen Gott, indem wir uns ihm als Werkzeug zur Verfügung stellen. Gott zu dienen bedeutet, sich ihm zur Verfügung zu stellen, und zwar als ein lebendiges, nicht ein totes, als ein heiliges. Und mit heilig ist die Absonderung, aber auch die Reinheit gemeint. Wir können nicht im Streit, im Zwist mit anderen Menschen leben und sagen, ja, aber Gott, gebrauche mich. Wir können nicht mit schmutzigen Gedanken, hinterlistig, vielleicht der eigenen Ehre willen, des Stolzes oder in Überheblichkeit sagen, ja, Gott, gebrauche mich, denn ich kann es schon. Nein, ein heiliges, ihm wohlgefälliges Opfer. So sollen wir uns darstellen, uns ihm zur Verfügung stellen. Und das ist nicht eine Aktion, das sind nicht einzelne Taten, sondern es ist eine Lebensweise. Unser ganzes Leben, alles, was wir tun, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, sind wir Diener Gottes. Sollen wir entsprechend unserem zugeteilten Maß des Glaubens leben? In Kolosser Kapitel 3, Vers 17 lesen wir: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott Dank und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Unser ganzes Reden, also alles, was wir in Worte fassen, unser ganzes Tun, alle unser Werk, alles, unser ganzes Leben ist ein Dienst für den Herrn. Möchtest du Gott gefällig dienen? Möchtest du Gott gefällig leben? Dann stelle dich ihm und seinem Willen zur Verfügung, indem du weißt, dass der Dienst und die Gaben ein Geschenk Gottes sind. Und das ist das, das muss in unserer Gesinnung, in unserem Denken erstmal beginnen. Wie sehen wir uns Gott gegenüber? In Matthäus 5, da lesen wir, dass die Armen im Geist glückselig sind. Wenn wir wissen, dass wir von Gott befähigt und zum Dienst ausgerüstet werden, dann werden wir in der richtigen Einstellung uns Gott zur Verfügung stellen. Wenn wir uns in dem Maße, wie Gott uns zugeteilt hat, uns ihm zur Verfügung stellen, und da tut sich das ganze Thema der Demut auf. Ja, Benny hat es vorher vorgelesen aus Philipper 2, dass wir einander dienen, dass wir uns nicht übereinander stellen. Das ganze Thema der Demut, wie sehen wir uns, wie sehen wir den anderen? Wann sind wir in der Lage, dem anderen zu dienen? Nur wenn alles an ihm herum mir passt? Oder dienen wir Gott und dadurch dienen wir dem anderen? Nicht, weil der andere es verdient hat, sondern weil wir Gott dienen. Indem wir gabenorientiert dienen, stellen wir uns ihm als Werkzeug zur Verfügung. Und indem wir in dem von ihm vorgegebenen Rahmen und Ziel dienen, stellen wir uns ihm zur Verfügung. Gottgefälliger Dienst am Leib Christi ist eine Lebensweise. Es ist das ganze Glaubensleben, und es führt dazu zur Zurüstung, zur Verherrlichung des Leibes Christi. Wir dienen Gott in jeder Sekunde, an jedem Ort, wenn wir in der richtigen Haltung, mit der richtigen Gabe, in dem richtigen Maße uns Gott zur Verfügung stellen. Und wenn wir anschauen, wie es in Römer 12 in den Versen 9 weitergeht, dann wird uns bis zu dem Vers 21 eine weitere Auflistung gegeben, wie wir sein sollen. Da lesen wir: Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Und hier kommt genau das Leben, das wir als Christen leben sollen. Im Umgang mit Feinden, wie sehen wir Menschen, die uns Böses antun, die Feind sind? Wie gehen wir damit um? All das ist Dienst Gott gegenüber. All das ist der Dienst dem anderen gegenüber. Wenn wir uns all das anschauen, was wir tun sollen, dann kommt immer wieder die Frage auf, ja wie? Wie schaffen wir das? Und in Epheser 4, Verse 15 bis 16, auch ein Abschnitt, der nach der Ausführung zu dem Thema Dienst und Gaben kommt, lesen wir: Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und im Allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wenn es uns in unserem Leben um Christus geht, wenn wir ihm dienen wollen, dann suchen wir Christus, dann wollen wir hinwachsen zu ihm. Und dann lesen wir: Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Also der Leib, die Gelenke funktionieren so nach dem Maße, wie ein jedes einzelne Teil es hat. Und dann lesen wir: Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Möchtest du im Glauben wachsen? Möchtest du am Bau, am Werk Christi teilhaben? Dann suche Christus, wachse zu Christus hin und er wird dich verändern. Er wird dich befähigen, er wird dich mit Gaben, er wird dich mit Diensten ausstatten. Vielleicht wirst du es gar nicht merken. Vielleicht wirst du gar nicht deine Gabe so bewusst kennen. Du wirst aber dienen, weil du im Denken und im Handeln von ihm verändert wirst. Und du wirst genau das, was wir in den Versen 9 bis 21 dann lesen, im Umgang miteinander, im Umgang mit anderen Menschen, mit Feinden, im Umgang mit Regierungen, wie verhält man sich? All das wird er in dir bewirken. Lasst uns zu ihm hinwachsen, der uns verändert, der uns gebraucht, der uns ausrüstet mit den Gaben, und zwar alles zu seinem Wohlgefallen, damit der Leib Christi auferbaut wird, damit Christus verherrlicht wird. Amen.